Wie hieß nochmal dieses Lokal? Pink Blossom, ne? Genau.
War das so?
Ja.
Okay. Wenn du das sagst.
Willkommen, liebe Hörer, zur 260. Ausgabe des Sneakpods. Unser pinkes Sofa steht in der Bar The Pink Blossom und wir berichten über den Mann mit den Eisenfäusten, der neue Film von Razor.
RZA.
Mit dabei der Mann mit dem Messerkolt, Jack Knife, alias Robert Krüger.
Hi. Und auf der anderen Seite des Sofas haben wir Martin Narajek, der heute unseren Schmied spielt.
Hallo. Ach schade, wir sind Audiomüde. Man sieht nicht, wie ich meine Eisenfäuste zusammenschlage.
Ja, du müsstest auch so ein metallenes so, das ist schwer. Kriege ich jetzt nicht, haben wir keinen Soundeffekt.
Wir werden das verlinken. The Man with the Iron Fists. Worum ging's?
Ja, worum geht's da? Also erstmal ist es ein Kampffilm und ein so ein Martial Arts Kampf überdreht Film.
Action Movie.
Es spielt in China in irgendeiner älteren Zeit, wo man sich noch im Wesentlichen mit Schlag- und Hiebwaffen zu bekämpft hat.
Also aber es kann es nicht sein. Ich würde vermuten, es ist irgendwo Mitte, Ende 19. Jahrhundert. Denn eine Gatling taucht irgendwann auf.
Das ist richtig. Aber es ist ja ohnehin eine Fantasiewelt, weil wir haben ganz viele Waffen, die es gar nicht gibt und Dinge, die irgendwie fantastisch sind. Also, ne, fantastisch ist jetzt überdreht, aber ist übertrieben gesagt, aber wir haben zumindest eine Menge unrealistischen Kram. Ja, also es ist auch ein bisschen eine Fantasiewelt. Wir sind in einem Dorf, so einem Lost Village, wie hat es einen Namen gehabt? Ja, es hatte einen Namen, ich habe es gerade vergessen. Aber irgendwie so Jungle Village oder sowas. Ist auch egal. Jedenfalls, erfahren wir, dass in diesem Dorf mehrere Clans gegeneinander kämpfen und die haben alle so seltsame Verkleidungen. Die einen sind die Löwen, die tragen alle so sehr, sehr pluschiges Haar, die sehen alle so aus, als hätten sie so eine Mähne. Und dann gibt's die Wölfe, die haben alle so so Wolfsfelle mit noch Kopf dran, so als haben sie so als Kapuze über und das hängt dann hinten so den Rücken runter, dass sie aussehen wie so ein Wolf. Und dann gibt's irgendwie noch 3, 5, 6, 8, 10 andere Gangs und es herrscht Krieg und alle sind sich gegenseitig am Töten. Und jetzt passiert Folgendes. Der Gouverneur oder der große Oberherrscher von ein paar hundert Kilometer weg schickt eine Goldlieferung an die Front. Diese Goldlieferung soll von den Löwen beschützt werden und kommt durch dieses Dorf, um das es hier geht. Und die Goldlieferung wird eben bewacht, natürlich ganz stark. Und die Löwen haben eigentlich zugesagt, dass sie an Ort und Stelle in dem Dorf dann irgendwie die Bewachung übernehmen werden. Und nachdem das zugesagt wurde, gibt es aber einen Putsch innerhalb der Löwen. Silver Lion killt Gold Lion oder lässt töten und übernimmt die Macht im Clan und plant nun, dieses Gold an sich zu reißen. Und was wir parallel noch erzählt bekommen, ist die Geschichte eines Schmieds, der in diesem Dorf arbeitet. Der wird gespielt von RZA, der auch die Geschichte geschrieben hat, zusammen mit Eli Roth und der auch Regie geführt hat bei dem Film. Und dieser Schmied fällt so ein bisschen da so aus dem Muster, so als Schwarzer mitten in China. Überall sind nur Chinesen und er ist als Schwarzer da mittendrin. Wir kriegen dann am Ende des Films auch noch erzählt, wie es dazu gekommen ist. Und er produziert Waffen und er produziert die besten Waffen in ganz China und der ganzen Welt, keine Ahnung. Und alle kommen zu ihm und lassen sich von ihm die Waffen fertigen und dann gerät er zwischen die Fronten unseres aufbrechenden Konflikts. Und der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte innerhalb dieses Dorfes ist das Pink, wie hast du gesagt, Pink Palace,
Pink Blossom.
Pink Blossom. Ein Restaurant-Bordell, geführt von Lucy Liu, die da die Puffmutter spielt im Wesentlichen. Und die hat halt eine ganze Reihe Mädchen, die da für sie arbeiten. Und da gehen die ganzen Ganoven ein und aus und auch Jack Knife, eine mysteriöse Figur von Russell Crowe gespielt, mischt sich dann noch ein und feiert da rauschende Feste und ja, es wird sehr viel geschlitzt, gehackt, geschlagen, geworfen, geschmissen, gesprungen, was halt so Martial Arts Filme so hergeben. So.
Ja, das ist schon sehr freundlich ausgedrückt.
Esa, habe ich das hinreichend, also würdest du sagen, das wird dem Film gerecht?
Die Handlung ist doch ganz gut wiedergegeben, ja. Jetzt sprechen wir doch mal so ein bisschen über die Bilder, die
bevor wir sehen können. Bevor wir das machen, muss ich nochmal unterbrechen. Bei den Skype-Podcasts ja immer die Droge der Wahl. Was hast du heute am Start?
Ich habe einen Rum im Glas, ohne sonst irgendwas dabei. Pur Dos Madeiras 5 plus 5.
Das ist der mit diesem Sherry-Fass-Ausbau, gell?
Genau. Das ist eine Mischung aus Guyana und Barbados-Rum, der einmal 5 Jahre in amerikanischen Eichenfässern reift, bevor er dann in Sherry-Fässer von Williams und Hubbard.
Und zwar
nochmal weitere 5 Jahre.
PX-Fässer, gell?
Ist das nicht? Das sind PX-Fässer, genau.
Ja, und da ist der super süß. Ich habe den in Erinnerung vom Rumfest.
Der bekommt ein ganz tollen, ganz tolles Sherry-Aroma noch. Also wenn man den PX auch kennt und trinkt und diesen Rum dann dazu, also toll.
So, ich habe einen Rotwein aus Österreich, aus Niederösterreich im Glas, oder beziehungsweise da kommt er jetzt rein. Und zwar einen blauen Zweigelt Domäne Krems 2011. Mhm. Ja, sehr fruchtig und für sein Geld durchaus sehr trinkbar. So, weiter geht's. Du wolltest dich zum Film äußern, zu den Bildern.
Zu den Bildern, ja. Irgendwo habe ich den Namen Tarantino gelesen.
Ganz am Anfang steht, glaube ich, sowas wie
genau.
Tarantino-Präsenz oder so.
Ja, irgendwas in der Richtung hat er da irgendwie seine Finger mit drin. Und ja, ich finde, so ein bisschen sieht man schon, dass er da so vielleicht ein paar Tipps gegeben hat, wie man das so schön blutig gestalten kann und wie man halt eben auch wirklich ein bisschen Gelaber mit reinbringt. Aber der Film fällt auf durch, durch schon deutliche Szenen wie Gliedmaßen abreißen, wie Augen wegfliegen, wie Bäuche aufgeschlitzt werden. Da sparen sie sich irgendwie nichts auf an Special Effects.
Naja gut, machen wir uns nichts vor.
Aber was wiederum, also ich bin ja sehr empfindlich, was das angeht, aber mich hat es bei diesem Film nicht so gestört, weil es irgendwie in diesen Film, also es wurde gut reingearbeitet, sag ich mal.
Richtig. Also
es hat gepasst.
Ist natürlich genau die gleiche Art Gewalt und es erinnert auch immer, und ich habe auch das Gefühl, es ist nicht ganz frei, sich das auch zum Vorbild zu nehmen, von Kill Bill. Klar, diese Tarantino-Assoziation, dass er irgendwie da als Präsenz, und er steht aber, glaube ich, nicht als Producer drin, wenn ich mich nicht täusche, das müssten wir jetzt nachschlagen. Aber was auch immer er da gemacht hat, Berater oder ich, keine Ahnung, wie du das nennen willst, wahrscheinlich kann man das irgendwo mal nachlesen und wird dann rausfinden, was da seine Rolle war oder ob er da nur seinen Namen für hergegeben hat, weil er da irgendwie seinem Buddy einen Gefallen tun wollte. Wir werden es vielleicht mal irgendwann rauskriegen. Kill Bill steht da schon ganz klar irgendwie so als Vorbild im Raum. Das merkt man die ganze Zeit über. Das merkt man natürlich auch nicht zuletzt, wenn man Lucy Liu wieder da in so einem Palast rumschweben sieht.
Und
die Gliedmaßen, die so abgehackt werden, klar, das haben wir bei Kill Bill genauso. Und Eli Roth als Hostelvater sozusagen, dafür sind wir echt harmlos davon gekommen. Was Gewalt angeht. Also ich meine, das war,
ja.
Also niemand hat irgendwie mit Zangen versucht, irgendwelche Fingernägel rauszureißen vor laufender Kamera. Also es wurde eher so klassisch gehackt und das Das Blut spritzt eher so in völlig übertriebenen Fontänengrößen durch die Gegend. Also es ist alles sehr, sehr überzeichnet.
Wie man das halt von dieser Art Film, also diese Kung-Fu-Martial-Arts eben kennt. Also es ist wirklich so übertrieben, dass es schon wieder nicht mehr ähnlich ist. Also es ist eindeutig, das sieht man das, okay, das sind Spezialeffekte und ja, das soll übertrieben sein und nein, es ist nicht zwangsläufig ekelhaft oder gruselig oder so, sondern ja, es ist halt da.
Genau. Aber, oder willst du noch weiter über die Bilder reden? Also schön sieht das schon aus. Er sieht schon schön aus.
Also ich fand, das Set war durchaus gelungen, war gut aufgebaut. Die Farben fand ich ganz toll.
Ja, das Pink kommt toll raus. Übrigens, die Weinflasche hier hat eine pinke Banderole oben rum. Nur mal so.
Ja, wir sind ja sowieso vom Sneakpot leichte Pink-Fans.
Ja, und muss, also alles Pinke und da dieses Pink Blossom, also ich konnte das pinke Studio-Sofa mir auch sehr gut darin vorstellen, muss ich sagen.
Die haben das da stehen gehabt.
Ja.
Ja, unser Sofa stand da. Und ja, so ein Teil der Einrichtung sollten wir uns wirklich mal überlegen, ob wir unser Studio so ein bisschen einrichten. Ja, war schon cool.
Aber. Der Film ist scheiße.
Ja.
Das muss, also irgendwie, es springt der Funke nicht über. Es bleibt die ganze Zeit das Gefühl, wir haben es hier mit einem Wannabe Kill Bill zu tun, der irgendwie so die ganz dicke Nummer aufträgt, so, und dann RZA ist unser harter Schmied, der am Anfang immer so auf sein Eisen da einkloppt und irgendwie die krassesten Klingen macht. Und da trägt er immer diese Kapuze, dass man ihn nur mal so im Halbschatten so mal, kannst du so unter die Kapuze schauen und siehst, was das für ein Schauspieler ist und dass er das halt ist. Und er ist auch die ganze Zeit ein Off-Erzähler und quatscht den halben Film in Grund und Boden. So aus dem Off halt, ja, also so als Narrator. Und das ist erstens anstrengend, dann ist die Geschichte sehr, sehr dünn. Ja. Es ist halt dieses, okay, wir überfallen da das Gold und dann gibt es irgendwie so den ausgestoßenen Sohn aus dem Löwenclan und der kommt dann zurück in das Dorf und muss dann sehen, was aus seinem alten Clan geworden ist. Und was seine alten Brüder jetzt da für einen Unfug anstellen und dann muss er das natürlich verhindern und bla bla bla, alles 100-mal gesehen, ist sofort von vornherein klar, worauf es rausläuft. RZA hat dann noch so einen Love Interest und natürlich wird die dann als Geisel und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Spoiler ist, weil das ist so offensichtlich alles, was da passiert und teilweise sind die Lava-Momente, wo die Leute sich miteinander unterhalten, wenn Russell Crowe mit Lucy Liu interagiert, das sind echt die Momente, wo man sagt, jetzt interessiert es mich ein bisschen. Und wenn das Geschnetzel wieder losgeht, wird es langweilig. Weil es
auch, das stimmt,
kein schönes Martial Arts ist, wo du denkst, wow, kann sich dieserjenige gut bewegen? Oder war das ein geiler Tritt oder ein schöner Sprung oder irgendwas so? Oder irgendwie eine schön gelungene Kombination? Oder selbst jetzt mal so auf ganz so eine blutige Art und Weise gesprochen, so ein krasser Kill, ja, wo du sagst, so, boah, krass, ja, so, was so die niederen Instinkte anspricht, das springt alles nicht über, weil es so sehr mit Special Effects und die Leute fliegen durch die Luft und dann
das ist es auch zu schnell geschnitten.
Dann ist es so schnell geschnitten, dass man quasi verdeckt, dass die Leute es teilweise gar nicht können, was sie da behaupten zu können, dass sie eben nur wahrscheinlich irgendwie an Ketten hängen und durch die Gegend gewirbelt werden von irgendwelchen Kran-Ensembles, das wird, oftmals hat man das Gefühl, diese ganze Action wird einfach nur behauptet irgendwie und dann mit sehr, sehr viel Blut und schnellen Schnitten in Szene gesetzt, dass man am Ende nicht zurückbleibt als fasziniert von der coolen Action, sondern nur so, ja, okay, jetzt dann ist der auch tot, ja, schön. Also, lässt einen irgendwie kalt zurück. Und was mich auch sehr geärgert hat, Entschuldigung, wenn ich jetzt einfach mal hier so auf so einen Rant gehe, dieses ganze asiatische Setting bleibt auch eine bloße Behauptung. Also alles Asiatische in diesem Film, ich bin jetzt kein China-Experte, wir müssten jetzt den Christoph hier haben, der kennt sich so ein bisschen mit chinesischem Kram viel, viel besser aus als ich. Aber selbst das bisschen, was ich glaube zu wissen, habe ich immer das Gefühl, dass das an der Kultur Chinas völlig vorbeigeht, was da passiert. Es ist zwar alles in so schönen Pagodengebäuden, die irgendwie alle hübsch aussehen und es mutet alles sehr asiatisch, fremdländisch, chinesisch an. für jemanden, der jetzt noch nie da war, also auch für mich. Aber die Leute, wie die miteinander reden und wie die sich gegenseitig gebärden, da verhalten die sich alle wie die Dudes und die Bros von RZA, so die Ghettos from the Hood, ja. Also das sind so, wie die miteinander sprechen, ist alles extrem unasiatisch. Vielleicht ist das
passt überhaupt nicht. Irgendwo sagt er auch irgendwie so, ja, du bist mein Bruder, yeah.
Genau, also
so, was? Sind wir hier in New York oder so?
Vielleicht ist das auch alles irgendwie ein Kunstprojekt und soll so sein und wir haben es einfach nur nicht verstanden, das mag sein. Aber wenn man auch schaut, auf der IMDb hat er 6,6 Punkte, glaube ich. Ich kann mal schauen hier, ob ich mich jetzt vertan habe. Wo bin ich denn jetzt hin? Ach, dieser Rechner. 6,6 Punkte, ja. Aus 5000 User-Kritiken. Ist für mich zu hoch gegriffen, aber.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es was für Genre-Fans. Ich bin mir nicht sicher, ob der gut ankommt. Was ich ganz überzeugend fand bei dem Film war, wie gesagt, waren die Szenerie, waren die Farben und Russell Crowe fand ich eigentlich in seiner Rolle eigentlich auch ganz gelungen.
Ja, da gebe ich dir
recht. Obwohl es ein bisschen dünn war, was er produziert hat, aber eben, wenn er mal da war, dann war das okay.
Das war tatsächlich der Lichtblick, wie ich vorhin schon sagte, so diese Szenen zwischen Lucy Liu und Russell Crowe, das ist so der Moment, wo der Film einen dann immer wieder abgeholt hat, ein bisschen.
Ja.
Weil Russell Crowe spielt zwar eine Figur, die sehr mysteriös bleiben soll. Was will der da? Warum ist der da? Was hat es damit auf sich? Er behauptet. Ja, nicht spoilern, Vorsicht. Er behauptet am Anfang ja zum Beispiel, dass er da einfach Urlaub macht. Und es werden dann so ein paar Andeutungen gemacht. Und man zählt, also zumindest ging mir das so, zählt relativ schnell eins und eins zusammen und denkt sich, naja, diese mysteriöse Figur, die dann irgendwann angedeutet wird, wo keiner weiß, wer das sein soll. Und dann haben wir Russell Crowe und dann haben wir vielleicht noch ein, zwei andere, die in Frage kommen. Und die Motivationen, die jetzt noch so übrig sind, die noch so zu verteilen sind, da kommt man relativ schnell zu den Überlegungen, da wird es wohl so und so und so sein und dann ist es dann auch so. Also das meinte ich vorhin auch mit, es hat einfach nicht viel Tiefe, die Geschichte. Ja, also dann hast du noch diesen monströsen Schläger da, wo übrigens auch nicht erklärt
war mit diesem Bronzepanzer.
Genau, das meinte ich vorhin auch mit diesem fantastischen, dass so Dinge passieren, die nicht, da haben wir halt so einen Monsterschläger von Dave Bautista, oder immer man den ausspricht.
Weißt du, woran mich das alles erinnert? Ich glaube, die haben auch so ein bisschen bei Sherlock Holmes geklaut. Da gibt es ja in dem ersten Teil auch so einen massigen Typen, der gegen die kämpft. Und dann eben da diese fantastischen Waffen und Technik, das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Nur besser. Hm.
Ja, also wie gesagt, der wird von diesem Dave Bautista gespielt. Den kennt man ja, das ist ein ehemaliger Wrestler und oder wahrscheinlich immer noch aktiver Wrestler. Halt ein unglaubliches Monster von einem Mann, ja, der ist unglaublich groß und wahnsinnig muskelbepackt. Und wenn auf den eingeschlagen wird in diesem Film, dann verwandelt sich seine Haut an der Stelle immer irgendwie in Metall und dann ist er unverwundbar. Also das meinte ich vorhin mit dem Fantastischen. Es passieren so Dinge, die nicht erklärbar sind. Aber das störte mich gar nicht. Also was mich eher störte, ist zum Beispiel auch was diese Löwen so unter sich quatschen. Ja? Also Silver Lion, Bronze Lion, Gold Lion und in jeder Szene eine
Copper
andere.
Copper Lion und Iron Lion.
Copper Lion, Iron Lion und alle immer mit einer anderen dusseligen Hairstyle und auch in jeder zweiten Szene nochmal mehr auftopiert, nochmal mehr Haarspray rein, damit es wie eine Löwenmähne aussieht. Und dann reden die immer so geschwollenen Unfug daher, der besonders deep klingen soll und aber irgendwie nur so lächerlich einfach wirkt. Und nee, war nicht mein Film.
Ich denke, es ist ein Film mit verschenktem Potenzial.
Das denke ich auch. Also es ist RZAs Erstlingswerk, was Regie angeht. Er hat ja schon ein paar Mal als Schauspieler gespielt. aber eben noch nicht so oft. Beziehungsweise
er also ein paar ist, Mal ist ganz gut. Er hat schon, wenn man sich mal so die Liste anguckt, hat schon in einigen guten Filmen mitgespielt. Übrigens auch in Kill Bill hat er einen Soundtrack gemacht, Finger drin gehabt.
Ja gut, ich meine, als Musiker hat er natürlich als jetzt Soundtrack-mäßig wahnsinnig viele Credits. Aber als Regisseur ist es sein erster.
Ja, als Regisseur ist es der erste. Und Drehbuch glaube ich auch.
Ja, richtig. Es steht auch ganz explizit dann irgendwie drin bei Trivia. Er hat mit Eli Roth an jeder einzelnen Szene und an jeder einzelnen Waffe jahrelang überlegt und dafür finde ich es dann ziemlich dünn, diese Waffen, die sehen, da wird ja so viel Wert drauf gelegt, dass die Waffen, die dieser Schmied, den RZA eben spielt, macht, dass die so besonders sind und dass die den Leuten, die benutzen, dann eben diese Macht verleihen, dass sie so da ja, das Volk unterdrücken können. Und diese Waffen sehen auch alle sehr, sehr hübsch aus. Also es sind dann so so ein langer Stock und oben ist dann so eine, wie so eine Pranke dran oder sowas. Und mir zumindest hat sich nicht erschlossen, warum diese Waffe tödlich ist. Also was die macht, die Waffe.
Das wiederum sieht man auch gar nicht.
Das sieht man überhaupt nicht.
Waffen wirklich irgendwo
es wird
mal,
irgendwie also immer behauptet.
Dieser Stock fliegt irgendwo mal durch die Gegend, aber von den ganzen Schwertern, die er schmiedet, kommt irgendwie, also ich kann mich nicht erinnern, dass da eins wirklich zum Einsatz kommt.
Genau. Und was dann passiert ist, wenn man dann was sieht, dann ist es irgendwie am Ende doch wieder ein Schwert gewesen oder jemand ist erstochen worden oder es ist ein Giftpfeil geflogen oder sowas. Also es passieren dann so Dinge, die nicht mit diesen Waffen zu tun haben, die von ihm kommen oder die sehr herkömmlich sind. Aber bei jeder Szene, wo die Waffen nur in der Hand haben und zur Schau tragen, wird dann immer betont und ins Bild gehalten, wie schön oder wie wichtig diese Waffen sind, die dann irgendwie bei den Lions halt aussehen wie so Löwenpranken. Und man fragt sich immer so, ja, wenn ich dich damit hau, das tut sicher weh, aber weiß nicht, wo ist denn das tödlich? Also da muss ich schon sehr doll zuhauen.
Ja, und irgendwann baut sich Iron Man, Dr. Eisenfaust, wie heißt der nochmal?
RZA, ja, nicht das Ende verraten.
Ja, das steht ja überall drin. Das ist ja auf jedem Kinoplakat drauf, baut sich Eisenfäuste als Waffe.
Warum er die wohl braucht, wer jetzt aufmerksam zugehört hat, könnte sich das überlegen.
Genau.
Der nächste Plotpoint, der irgendwie so obvious ist.
Richtig.
Gut, jetzt müssen wir dem Ding noch
kommen. Kommen wir zu den Punkten.
Ich würde mal sagen 4. Ja. Es hatte so seine Momente mit Russell Crowe im Puff. Mhm. Da waren auch ein paar lustige Szenen bei. Und es hat mich nicht so geärgert, wie es jetzt vielleicht die ganze Zeit geklungen hat. Man kann es in der Sneak auch wesentlich übler treffen. Insofern kriegt das schon noch den einen oder anderen Punkt. Als ich den Trailer übrigens gesehen habe, vor ein paar Monaten oder Wochen mal, mit dem einmal gesehen, glaube nur ein oder zwei Mal, hatte ich das Gefühl, den will ich sehen, weil der Trailer sieht unglaublich toll aus. Aber es überzeugt im Gesamtpaket nicht, bleibt bei 4 Punkten.
Es gibt 5. Ich habe ein bisschen mich nicht ganz so geärgert, wie gesagt, es hätte durchaus schlimmer kommen können. Es gab seine Momente, wo man mit folgen konnte, aber insgesamt wird er zum Ende hin einfach ein Stück zu langweilig. Ich finde, er ist eigentlich ganz gut gestartet, aber es wiederholt sich halt wahnsinnig viel. Und es wird wieder gekämpft und nochmal gekämpft und nochmal wird irgendwo ein Bein abgerissen. Und das ist eben das, was mich sehr genervt hat, dass unglaublich viel Wiederholung drin ist. Und der hat nur 95 Minuten.
Ja.
Man langweilt sich halt einfach ab der Hälfte.
Richtig. Am Anfang war ich auch so, dass ich dachte, das wird noch. Der quatscht jetzt nur am Anfang so viel. Aber leider, naja. Ach, eine Sache noch, über die ich mich unbedingt aufregen wollte. Wir hatten das Thema kürzlich schon mal, da habe ich ja mit der Claudia drüber diskutiert. Diese Ambivalenz in amerikanischen Filmen zwischen Gewalt, ja, Sex, nein. Wo sie dann meinte, das sei nicht ganz so schwarz-weiß, wie ich das darstelle. Hier ist wieder ein schönes Beispiel, was meine Theorie untermauert. Die Claudia findet dann wahrscheinlich demnächst wieder andere. Wir haben ein Haus voller Huren, von denen von den Männern auch reichlich Gebrauch gemacht wird. Und wir haben ohne Ende Gewalt mit vielen abgerissenen Gliedmaßen aller Art und viel, viel Blut. Demzufolge hat der Film vermutlich, ohne dass ich das jetzt genau wüsste, auch eine Altersfreigabe, die entsprechend eine nackte Brust oder sowas problemlos zulassen würde. Aber sowas kriegen wir nicht zu sehen. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt jedes Mal sehen muss, aber wenn ich dann tatsächlich Szenen so gestalte, wo die Puffmutter in einem Raum ist mit ihren Mädels. Das heißt, es sind nur Huren und die Puffmutter unter sich. Keine Kunden dabei, keine anderen Männer. Und die Damen sitzen alle in so einem Badezuber oder in so einer Art Saunalandschaft oder irgendwie so ein Wellness-Spa-Bereich und halten sich verschämt die Arme vor die Brüste, damit da ja nichts zu sehen ist. Es tut mir leid, es ist einfach nur lächerlich. Also es ist wirklich nur lächerlich, weil nicht, dass ich jetzt unbedingt in dieser Szene unbedingt Frauenbrüste sehen muss, aber dann inszenier's halt anders. Also es ist doch, also ja, wir zeigen ja, ultra realistischen Abhack-Unfug, aber bloß nicht, dass man ein Stück Haut zu viel sieht. Das ist einfach nur noch witzlos.
Ja, das stimmt.
Weil ja,
also, liebe Eltern,
Huren, die bekanntlicherweise auch so
reingehen wollt, habt keine Angst, es sind keine nackten Menschen
zu sehen. Genau, ja, es ist nur ein bisschen Gewalt. Also wird ja auch so dargestellt, dass die Huren auch alle natürlich so voller Scham sind. Vor allen Dingen, wenn sie unter sich sind. Das ist ganz besonders dann so. Auch es gibt später so eine Szene, wo dann die ganzen Löwen da einfallen und jeder nimmt sich eine und dann gibt es Sex in allen Kammern gleichzeitig. Die Kamera fliegt da so sehr, sehr voyeuristisch so von oben rüber über die ganzen einzelnen Szenen und die haben alle alles an. Die sind alle komplett angezogen, obwohl sie alle wild am Vögeln sind. Großartig. Sehr, sehr amerikanisch.
Naja, ja. So ist das hier.
Ja.
Ich habe auf meinen Ablaufplan keinen weiteren Film mehr, aber doch ein Medienereignis.
Ein Medienereignis? Schieß los.
Ein sportliches Medienereignis, nämlich der Sprung aus unglaublichen Höhen.
Ja, da sind wir jetzt natürlich ein bisschen spät dran, darüber zu berichten.
Ja.
Aber ich muss zugeben, ich habe das nochmal auf die Agenda gesetzt, weil erstens haben wir da noch nicht drüber geredet, warum auch immer. Und zweitens wollte ich eine Dokumentation empfehlen, die auf der BBC gelaufen ist. Und zwar eben über Felix Baumgartners Sprung. Jetzt müsste ich hoffentlich das Ding noch finden, um es dann zu verlinken. Wenn nicht, müsst ihr YouTube mal selber durchsuchen. Geht über eine Stunde oder anderthalb sogar. Die BBC hat ihn da, also hat diese Dokumentation produziert und hat ihn so richtig im Vorfeld begleitet, von den Momenten an, wo er sich überlegt hat, dass er das machen will, bis zum Sprung selbst und kurz noch danach. Und all den Hoch und Tiefs, die dieses Projekt zwischendrin erfahren hat. Und es ist echt interessant, also auch so aus so einer psychologischen Perspektive, weil man sieht ihn auch hadern in der Mitte mit seinem Vorhaben. Und es ist erstaunlich, woran er zu scheitern droht. Also das fand ich irgendwie, dass es aus der Ecke kommt, hätte ich nicht gedacht. Hast du eine Vermutung?
An sich selbst, er hat wahrscheinlich Angst gehabt.
Nee. Also ja, auf eine Art, aber nicht vor dem Sprung oder vorm Tod oder sowas, sondern...
Nee, dass es nicht klappt.
Nee, auch nicht. Vor seinem Druckanzug.
Aha.
Der Mann hatte einfach zwischendrin, und das sieht man da schön, Klaustrophobie in seinem Druckanzug. Er kommt mit diesem Pressurized Suit nicht klar. Und das ist lustig, weil... Also, was heißt lustig? Natürlich, für ihn war das nicht lustig in der Szene, weil er hat da Stunden drin verbracht in irgendwelchen Druckkammern und so und weiß, dass das, wenn dieser Anzug versagt, wird er sterben. Weil dann kriegst du da oben eben aufgrund der dünnen Luft und aufgrund der Außendrucktemperatur fängt dein Blut an zu kochen. Und das überlebst du nicht. Und demzufolge musst du diesen Anzug tragen. Und das Krasse ist irgendwie, es gibt auf dieser Welt Zehntausende von Menschen, die mit so einem Anzug problemlos jeden Tag umgehen. Alle Kampfpiloten dieser Erde tragen solche Anzüge und können damit Tage, also jeden Tag gehört es zu deren täglicher Jobroutine, mit diesen Dingen zu arbeiten.
Ja, nur nicht in der Höhe unbedingt.
Nein, aber die tragen solche Anzüge. Und er hat schon Beklemmung bekommen, wenn er so ein Ding am Boden anziehen musste.
Ja.
Und das ist irgendwie lustig, also weil du denkst ja, ja, der macht da sowas, was noch nie ein Mensch zuvor gemacht hat und sowas ganz Krasses und jetzt geht er da ultra hoch und springt dann da raus und so und kannst dir hunderte von Hindernissen ausmalen, die ihn irgendwie zweifeln und hadern lassen, aber das ist dann sowas, ist, wo du auf der anderen Seite könntest du so eine riesige Menge von Tausenden von Leuten in Druckanzügen ihm gegenüberstehen, die alle freundlich winken und da überhaupt keinen Schmerz mit haben. Und an sowas droht es zu scheitern. Das fand ich irgendwie so eine Ironie, die ganz lustig war. Und man sieht dann aber auch, wie er das überwindet und das, was er da alles macht. Und es sind auch ein paar wirklich rührselige Szenen drin, wo er mit seiner Mutter darüber spricht, was er davor hat und was vielleicht auch ist, wenn es nicht klappt. Und ja, es sind auch viele Streits in der ganzen Projektteam und die sind ja auch mit ihrem Budget über jegliche Grenze hinausgeschossen von dem, was vorher geplant war. Red Bull hat sich da sehr geduldig gezeigt und hat da immer wieder Geld nachgeschossen. Und
was sich ja letzten Endes sicherlich auch für Red Bull ausgezahlt hat, würde ich mal sagen.
Ja, na klar, aber du musst doch immer das Risiko sehen, was wäre passiert, wenn der dabei draufgegangen wäre.
Ja.
Dann hast du, der ganze Ding hat irgendwie sowas Größenordnung.
Wurde ja alles live in die Welt übertragen.
Da ist auch eine interessante Szene drin, was ich auch sehr interessant fand, dass man so von hinter den Kulissen im Nachhinein, wo es geklappt hat, kann man das natürlich alles disclosen. Die hatten so eine Art Codewort vereinbart, was man im Funk oder im Kontrollzentrum sagen konnte. Was dann sofort klar machte für die Leute, die Medienübertragung machen, dass sie jetzt quasi zur Werbung schalten, sozusagen. Und es gab so 10 Minuten, okay. 10 Minuten, die nicht zu sehen waren im Livestream, weil es da eben Probleme mit seiner Heizung von der Maske gab. Und er,
das wurde aber immer wieder gesagt auch. Also das war schon im
Livestream. Ja klar, das hat man dann vielleicht so durchstickern lassen, aber die Gespräche und wie nervlich angespannt er war und ob er jetzt abbrechen will und nicht, also die haben das zumindest benutzt und haben gesagt, so jetzt gehen wir mal offline, also jetzt mal aus die Sendung und dann hat man sich mal kurz hinter den Kulissen quasi unterhalten und dann ist man irgendwann wieder draufgegangen, als man gemerkt hat, wir können weitermachen, aber wenn irgendwas Schlimmeres passiert wäre, hätten die diese Möglichkeit natürlich auch genutzt, ja? Also man hatte diesen Kill-Switch für die Live-Übertragung mit eingebaut, schon über so ein Codewort, was man direkt live on-air sagen kann und niemand schöpft Verdacht. Das war irgendwie sowas wie, sowieso überprüfen sie den Monitor oder sowas, ja. Und wenn der das sagt, dann hieß das Cut-off. Und alle wussten auch, jetzt sind wir offline, ja. Also das ist hoch, also aus dieser Perspektive fand ich das interessant, wie sowas aufgezogen wird.
Ja.
Jetzt, wo nichts passiert ist, kann man es ja
auflösen. Ich habe das damals live gesehen und ich fand es total spannend. Auch die Szene in der es tatsächlich darum ging, diese Visierheizung wieder in den Griff zu kriegen. Und dann gab es eine Szene, in der er nicht mehr geantwortet hat. Als sie sind so eine lange Checkliste, ich glaube 28, 30 Punkte waren das, die sie durchgegangen sind. Und irgendwann hat er nicht mehr reagiert. Mhm. Das war dann auch eine ganz spannende Szene.
Ja, das sind so.
Ja, also da sitzt du da als Zuschauer so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Passiert irgendwas, der kann nicht mehr zurück, der war auf 39 Kilometer Höhe, der konnte nicht mehr irgendwie was anderes tun, ja. Und wenn jetzt irgendwas schief geht, weißt du gar nicht, was du machen sollst.
Ja. Er ist dann auch drin, diese ganzen Überlegungen mit dem Trudeln, da ist er dann auch mal so in dieses Trudeln gekommen. Und die haben dann, sind in dieser Dokumentation so Berechnungen drin, was passiert, wenn du so ins Trudeln kommst, wenn du mit dem Mittelpunkt, wenn der Mittelpunkt des Trudelns dein Kopf ist, dann zieht dir die Zentrifugalkraft das Blut in die Beine und dann kriegst du ein Blackout. Und je nachdem, wie lange das Blackout dauert, sowas wie Fallschirme auslösen, kann man ja noch über gewisse Automatiken machen, das ist ja nicht das Thema. Aber dieses Trudeln, wenn das anhält, kann das Blut so lange aus dem Kopf gezogen werden, dass du quasi Gehirnschäden davon trägst, wegen Sauerstoffunterversorgung und auch stirbst, je nachdem, wie lange es dauert.
Ja.
Und du kannst es natürlich selbst nicht mehr stabilisieren, wenn du ohnmächtig bist, logisch. Andere Variante, wenn du mit den Füßen innen trudelst und mit dem Kopf außen, drückst du das ganze Blut in den Kopf und das nennt man dann Redout. Und das ist noch schneller und noch gefährlicher, tödlich, weil so ein enormer Blutüberdruck im Kopf, das mag der Körper auch nicht. Ja, genau. Wenn dir das im Fuß passiert, ist vielleicht auch scheiße, aber nicht gleich direkt so tödlich, wie wenn dir das im Kopf passiert. Mhm. Und dann haben sie über eben geforscht, weil es gibt natürlich dazu kaum belastbares Material, wie man einen Fallschirmspringer bei Supersonic Speed im Trudeln stabilisieren kann. Wo willst du sowas nachschlagen? Und dann haben sie eben so ein komisches Gerät gebaut, womit er so einen Stabilisierungsfallschirm hätte auslösen können. Und das hätte sich auch selbst ausgelöst, wenn es zu hart gekommen wäre. Das hat er aber wohl nicht einsetzen müssen. Dieses Trudeln war noch in dem Bereich, den sie tolerieren wollten. Aber wenn es härter gewesen wäre, hätte so ein Fallschirm ausgelöst, wie so ein Mini-Fallschirm, der dann ihn einfach aus diesem Trudeln rausgerissen hätte und dann wäre er wieder stabil geflogen.
Ja, das Problem ist, dass er ab einer gewissen Höhe ja dieser Fallschirm überhaupt keine Funktion gehabt hätte.
Das reine Rausschießen und die Luft ist zwar sehr dünn, aber dieser Ruck, das reicht, um ihn da wieder, also das hatten sie irgendwie berechnet, keine Ahnung.
Okay.
Vielleicht kann man da, wenn man genauer zuhört, auch noch mehr rauslesen. Ich habe das jetzt nur noch so vage im Kopf. Deshalb angucken, diese Dokumentation. Und ist interessant gewesen. Habe ich neulich auf dem Weg zu einem Curling-Turnier im Zug geguckt. Kann ich nur empfehlen.
Mhm.
Und ist auch in Full HD auf YouTube.
Gut. Das können wir ja bei Gelegenheit verlinken.
Ja, ich werde das mal versuchen zu finden. Ob ich das jetzt heute Nacht noch finde und hier gleich verlinke, weiß ich nicht. Aber ich werde es nachreichen, wenn es nicht im Artikel ist.
Mhm.
Genau. Ja, Curling. Gerade so ein Stichwort gefallen.
Ja.
War ich auch wieder gewesen. Die Saison hat wieder angefangen.
War das eine Meisterschaft oder ein Turnier?
Ja, beides. Ich war letzte Woche, also vor der letzten Sendung, war ich auf einem Turnier in Füssen und wir haben ganz gut gespielt, aber dann leider unser Halbfinale verloren. Und dann im Endeffekt sind wir ums Spiel um Platz 3 gekommen und das haben wir gut dominiert, aber dann am Ende auch verloren durch einen unglücklichen Fehler mit dem letzten Stein, der eigentlich nur noch so eine Kür gewesen wäre, so den jetzt noch in die Mitte, eigentlich nicht sonderlich schwer. Das machst du jetzt noch, hast du gewonnen. Und den haben wir dann aber leider, ja, auf Deutsch gesagt, verkackt. Und haben es dann noch verloren. Das war ein bisschen ärgerlich. Da sind wir also Vierter geworden. Was vielleicht nicht so schlecht klingt, wenn man aber weiß, dass wir da Titelverteidiger waren, dann ist irgendwie doch ein bisschen ärgerlich. Gebe ich schon offen zu. Aber gut, wir waren auch nicht unser normales Team. Wir hatten ein neues Teammitglied, mit dem wir noch nie gespielt haben. Und ich will das jetzt auch nicht auf sie schieben, aber es bedarf immer so einen gewissen Einspielen, dass man irgendwie sich kennt, dass man weiß, wie der andere so tickt, wie der spielt. Und noch dazu ist sie Schottin und ich habe sie nicht immer so hundertprozentig verstanden, wenn sie was zu mir gesagt hat, was vielleicht auch nicht unbedingt der ganzen Sache dienlich ist, wenn die Kommunikation auch noch schwierig wird. Und so insgesamt haben wir gut gespielt, aber sind am Ende nur Vierter geworden. Und jetzt die Woche war es eine Meisterschaft. Auch da waren wir Titelverteidiger und jetzt sind wir nur Zweiter geworden. Das war auch ein bisschen ärgerlich. Aber das war einfach eine ganz klare sportliche Sache. Die anderen waren halt einfach irgendwie besser. Das entscheidende Spiel gegen das Team, das später Meister geworden ist, ging in die Verlängerung, ins Zusatzend und ist auch da bis zum Schluss spannend gewesen und die haben halt das längere Streichhölzchen am Ende für sich gehabt und das geht völlig in Ordnung. Platz 2 an der Stelle. Damit sind wir jetzt nur noch baden-württembergischer und Region West Vizemeister und nicht mehr Meister, was wir die letzten 3 Jahre waren. Und nächstes Jahr wieder werden.
Ah, sehr gut. Perspektiven.
Ja, das bedeutet, dass für mein Team der Weg zur deutschen Meisterschaft diesmal über eine extra Qualifikationsrunde führen muss, weil
sowas wie Relegation?
Ja, es ist so, dass es mehr Startplätze für die deutsche Meisterschaft gibt, als es sozusagen direkt Qualifikationsmöglichkeiten gibt. Also die Landesmeister qualifizieren sich direkt und die besten Teams des Vorjahres und noch irgendeine Europa-Qualifikationsquatsch irgendwo kommst du auch noch, wenn du da gewisse Abschnitt für dich verbuchen konntest, dann bist du auch direkt qualifiziert, wie auch immer. Und es bleiben aber noch ein oder zwei Startplätze übrig und die werden nochmal in einem Qualifikationsturnier separat verlost sozusagen, ausgespielt. Mhm. Das ist jetzt dann an dem Wochenende vor Weihnachten, das ist ein bisschen ätzender Termin, 21. bis 23. Dezember, da freue ich mich schon tierisch drauf.
Und ist ja so, ja, knapp.
Ist vor allen Dingen so ein Wochenende, wo man nicht unbedingt jetzt in der Weltgeschichte rumreisen will. Aber was tut man nicht alles? Und da können wir nochmal versuchen, einen letzten Anlauf zu nehmen, weil unsere Möglichkeit wäre halt jetzt gewesen, den Landesmeister zu werden, dann wären wir direkt qualifiziert gewesen. Und das haben wir halt jetzt halt nicht geschafft und dann nehmen wir jetzt halt noch einen Anlauf.
Na dann, drücken wir die Daumen.
Ich werde berichten, sozusagen. Ja. Dann ist die Themenliste soweit leer. Mein Glas Wein noch nicht ganz, aber was kriegen wir noch?
Mein Glas Rum auch noch nicht vollständig.
Die Hörer sind wie immer aufgefordert, uns Kommentare zu schreiben. Was ihr ja auch die letzten Sendungen immer schön gemacht habt. Finde ich sehr, sehr geil, dass so viel Interaktion stattfindet, dass so viel immer diskutiert wird und es hin und her geht. Weiter so. Und hast du gesehen, unsere Bewertung letzte Woche oder vorletzte Woche von Cold Blood? Q hat das für ein bisschen zu hoch bewertet gehalten. Aber das ist ja sein gutes Recht.
Ja, lieber Q, das finde ich vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, das ist mein Genre. Ich mag diese Art von Film, deswegen kriegen die bei mir immer eine etwas höhere Bewertung, aber sicherlich, wenn man das so ganz nüchtern betrachtet, ist ein Punkt weniger sicherlich auch okay, ja.
Ich finde es ja immer spannend. Ich kenne das ja selbst so, wenn man andere Podcasts hört, dass man sich so Leute sucht, wo man dann weiß, was sich, wenn der sagt, das ist toll, dann finde ich das sicher auch toll. Und wenn der andere, den ich zwar genauso mag, aber der hat irgendwie immer so ein bisschen die Meinung, die so knapp an meiner vorbeigeht, wenn der sagt, das ist toll, dann hole ich vorher noch eine zweite Meinung ein, bevor ich das unbesehen glaube. Und ich stelle mir immer vor, dass die Hörer das bei uns auch haben, dass sie dann auch denken, was weiß ich, ja, wenn der Martin sagt, das ist ein guter Thriller, dann gehe ich da rein, weil der Martin mag Thriller und ich mag die auch und deshalb glaube ich das so. Und genauso, wenn die Claudia sagt...
Wenn der Robert sagt, der Horrorfilm war schlecht, dann gucke ich mir das nochmal genauer an, dann war er vielleicht ganz gut für mich.
Genau, das kannst du, glaube ich, für alle uns fünf unterschreiben, oder?
Ja. So,
wenn die beim Sneakpot sagen, der Horrorfilm war scheiße, dann gehe ich mir den angucken.
Obwohl, ich kann mich erinnern, wir hatten einmal einen Horrorfilm gut besprochen, das Waisenhaus, und den habe ich einigen Leuten, die sie im Genre halt eben gut auskennen, empfohlen und die haben dann mir rückgemeldet, der war doch total langweilig und schlecht.
Komisch. Ja, wie man es macht, macht man es verkehrt.
Genau.
Da empfehlen wir einmal einen Horrorfilm und da ist auch wieder nichts. Ja, aber Tucker and Dale vs. Evil ist zwar kein Horrorfilm, aber eine Horrorkomödie und die möchte ich nochmal nach wie vor mit Nachdruck empfehlen. Habe ich mir gerade zurechtgelegt, um ihn als nächstes zu gucken nochmal. Und
was ist mit Zombieland? War doch auch so ähnlich, auch so eine
Zombieland,
Horror-Komödie.
Zombie-Filme sind ja keine Horrorfilme, das ist ja eine eigene Kategorie.
Ja, das stimmt, ja.
Zombie-Filme finde ich eigentlich meistens ziemlich gut. Zumindest wenn die Zombies nicht rennen. Ich mag keine rennenden Zombies. 28 Days Later müssen wir nochmal drüber diskutieren. Zombieland rennt auch der eine oder andere Zombie, aber das geht trotzdem in Ordnung.
Ich habe letztens da gibt es doch jetzt auch eine Serie über Zombies.
Ja, The Walking Dead.
Genau. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ein paar Folgen davon gesehen und fand es nicht so übel. Es hat halt auch keinen Gruselfaktor.
Hat es nicht?
Nee.
Ich habe eine Menge drüber gelesen, aber ich habe es noch nicht geschafft, irgendwas zu gucken. Und ich weigere mich dann auch immer, irgendwie nur mal jetzt so reinzuschalten. Sondern wenn, dann will ich es von Anfang an sehen. Dann würde ich mir die Boxen
gehabt, irgendwie... Reinzuschalten. Ich war irgendwie im Hotel oder so und dann lief den ganzen Abend und die halbe Nacht liefen halt nur am Stück die Folgen. Ich glaube, so vier Folgen am Stück liefen. Und das über mehrere Tage hintereinander. Da habe ich halt immer mal wieder geguckt. Ja, kann man ansehen.
Ja, soll, also wird auf jeden Fall sehr gehypt im Netz. muss. Aber das wissen, die Hörer schreien jetzt wahrscheinlich schon alle und denken so, oh Gott, die haben keine Ahnung von gar nichts. Ja, schreibt mal, ob wir Walking Dead gucken müssen.
Genau, das würde mich interessieren, ob es sich lohnt, das von Anfang an zu sehen und ob man dann vielleicht mehr versteht davon.
Genau. Dann wollte ich nochmal Danke sagen an Sebastian. Unsere Facebook-Fans haben das schon gesehen. Wir haben wieder eine weitere Kiste gekriegt. Und Blu-rays, DVDs und Schokolade drin. Heute haben wir eine Skype-Aufnahme, aber ich werde die Schokolade demnächst mal in die pinke Bar transferieren. Und dann können wir die da verfuttern. Und dann gab es eine Anregung aus der Hörerschaft, dass wir ansagen sollen, wenn wir Filme demnächst gucken. So, glaube ich, kann man das wiedergeben. Also wenn wir jetzt planen würden, zu sagen, okay, wir haben folgende DVD hier liegen. Ich glaube, bei uns auf der Liste steht als nächstes zu besprechen Garden State. Könnte ich jetzt zum Beispiel mal ansagen, demnächst sprechen wir über Garden State. Das ist nämlich auch einer der Filme, die in den Filmkisten gewesen ist, die wir zugeschickt bekommen haben. Das heißt, irgendein Hörer hat uns, ich glaube, es war auch Sebastian, wenn ich mich nicht täusche, aber ich will jetzt niemandem Unrecht tun, Garden State geschickt und hat gesagt, besprecht das mal, schaut euch das an. Und dann könnte ich jetzt ansagen, okay, wir besprechen demnächst The Garden State und ist das meins? Oh, wie peinlich.
Das muss deins sein.
Ich drück das mal gerade weg. Das ist aber peinlich. Wieso kann ich das? Hör auf. Hilfe. Das ist mir sehr unangenehm. Ich krieg das nicht zum Schweigen.
Aggressive Anrufer.
Ruf aus. Ah, da. Okay.
Schalt den Hörer doch in die Sendung.
Ich weiß ja nicht, wer das ist. Es steht unbekannt im Display. Am Ende ist es das Finanzamt oder so. Nee, nicht um die Uhrzeit.
Das Finanzamt um 10 Uhr.
Ja, war ein Scherz. Nee, was ich sagen wollte, also wir werden demnächst Garden State besprechen und das war auch die Anfrage unseres Hörers auf Twitter, ob wir das nicht machen könnten, wenn wir wissen, was wir demnächst an Filmen schauen auf DVD, wenn es jetzt nicht um die Sneak geht, dass wir dann ansagen, was kommt, also was wir demnächst besprechen werden, dass die Hörer die Chance haben, sich den Film entweder auch anzuschauen, dann sozusagen mit frischem selbst geguckt haben, zuzuhören. Oder Leute, die den schon gesehen haben, entweder sagen, okay, freue ich mich drauf, oder den nochmal auffrischen, nochmal selber reinschauen und dann zuhören, was wir denn dazu meinen.
Dann dürfen wir aber auch spoilern, oder?
Ja, das weiß ich nicht, ob das dann...
Könnt ihr euch dazu nochmal äußern, ob wir die Filme dann komplett besprechen oder wieder nur anreißen und Lust drauf machen? Oder das würde mich jetzt nochmal interessieren, liebe Hörer. Sagt was dazu, wie weit wir die besprechen sollen, die Filme.
Da bin ich nämlich auch immer hin und her gerissen. Ich hatte neulich den Fall, da hat man im Kinocast Looper besprochen. Und Looper will ich unbedingt noch sehen. Und dann hieß es plötzlich, nachdem man schon so ein paar Andeutungen gemacht hatte, hieß es plötzlich, ach, da können wir jetzt auch spoilern und so weiter. Und ich konnte gar nicht schnell genug sein, die Pausentaste zu drücken, weil Looper ist halt gerade erst aus dem Kino raus und noch gar nicht aus allen Kinos raus. Hier in Frankfurt gibt es durchaus, glaube ich, noch welche, wo man den sehen könnte, wenn man den wollte. Und da wurde schon fröhlich drauf losgespoilert. Ich habe es dann ausgeschaltet und habe nicht mehr weitergehört, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Und ich glaube schon, dass das auch bei DVDs so ist. Also ich meine, ich habe Garden State noch nicht gesehen. Ja, der liegt jetzt da als DVD, weil wir den geschickt bekommen haben und ich freue mich auch voll. Und ich werde den anschauen, weil man schon 100 Mal gehört hat, das ist so ein toller Film und den musst du sehen und unbedingt und so. Aber jeder hat hunderte von diesen Filmen, wo alle sagen, den musst du mal gesehen haben und er hat ihn halt noch nicht gesehen, er oder sie. Das ist halt, jeder hat sowas. Und ich weiß nicht, ob wir die Dinger dann einfach wegspoilern sollten. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch Spaß, mal einen Film zu besprechen und nicht Rücksicht nehmen zu müssen. Insofern wäre das vielleicht eine Kategorie für das Ende der Sendung oder irgendwie so.
Das hätte ich zum Beispiel gerne in der letzten Folge über James Bond, hätte ich mir gerne noch ein bisschen intensiver ausgelassen über James Bond. Was sehr schade war, weil man wirklich immer nur Andeutungen machen konnte. Und Erik hat es sehr gut beschrieben nochmal in einem unserer Kommentare. Ja, das ist die Frage, inwieweit man halt wirklich dann da ins Detail gehen kann. Und da hätte ich mir gestern in der letzten Folge gewünscht.
Ja. Oder man macht sowas, das gab es, glaube ich, beim Nerd Talk mal. Die haben dann den Teil mit den Spoilern ganz ans Ende der Sendung geschnitten. So nach den Outtakes. Wo es dann heißt, so, jetzt kommt der Spoiler-Talk und sonst auch nichts mehr. Also, wenn du das hören willst, bleib dran. Wenn du es nicht hören willst, schaltest du jetzt hier an der Stelle aus. Weil es auch nicht, es gibt nichts mehr zu verpassen, außer den Spoiler-Talk. Also, kommen auch keine Outtakes mehr, du musst nicht irgendwie rumspulen und man braucht auch keine Kapitelmarken oder so, um dann die Stelle zu finden, wo der Spoiler-Talk zu Ende ist, weil ich will die Outtakes ja noch hören oder so. Sondern das ist dann schon vorbei an der Stelle. Das wäre vielleicht eine Idee, macht aber wieder einen Mordsproduktionsaufwand, den wir auch immer scheuen, das müssen wir ja offen zugeben. Na gut. Dazu würden wir gern eure Meinung wissen, www.sneakpod.de. Da stehen euch die Kommentare offen, das sage ich jetzt extra auch nochmal an für unsere Hörer, die uns bei Relive hören und vielleicht gar nicht wissen, wer wir sind. Wir sind ein Filmpodcast, wie ihr vielleicht gemerkt habt, der schon 200, über 50 Folgen auf dem Buckel hat.
260.
Ist das schon soweit, 260. Ja. Und ihr findet uns auf sneakpod.de, wo ihr gerne kommentieren könnt und wo es alle alten Folgen zum Anhören gibt. Da ist so ziemlich jeder Film, an den ich irgendwie denken könnte, mal irgendwann erwähnt worden. Und wenn wir mit den Tags ausfüllen gut waren, dann sind die auch über die Suchfunktion zu finden. Wobei ich dafür manchmal das Gefühl habe, da haben wir doch schon mal drüber geredet und dann findet die Suchfunktion nichts und dann weiß ich nicht, wem ich glauben soll. Meinen Gedanken, meine Erinnerungen, dass ich glaube, dass wir darüber gesprochen haben oder der Suchfunktion, die einfach sagt, nö, hast du nicht. es ist so, dann denke ich, entweder funktioniert es doch nicht so gut oder ich täusche mich gerade. Tja, nun ja. Also, da geht ihr hin, da kommentiert ihr, wir freuen uns darüber und ihr hört uns in der nächsten Woche wieder. Dann vielleicht in einer anderen Besetzung. Tschüss.
Tschüss.